Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Und dazu begrüßt sie herzlich am Mikrofon Dorothea Markus. 2024 könnte die Demokratie an ihr Ende kommen, sagt die Friedensnobelpreisträgerin, die philippinische Journalistin Maria Ressa, die vor den extremen Folgen von Social Media warnt, den Folgen von Desinformation und Massenmanipulation der Technologien für die Demokratie. In den letzten Tagen erlebten wir in der Demokratie Frankreich, wie Massen von jungen Menschen die Städte verwüsteten, vor öffentlicher Infrastruktur, Bibliotheken, Bürgermeisterhäusern und Bussen nicht Halt machten. Eine Enthemmung, die sich längst vom eigentlichen Grund, dem gewaltsamen Tod eines 17-Jährigen aus der Pariser Vorstadt, entfernt zu haben schien. Sind das die ersten Vorboten von Maria Ressas düsterem Diktum? Hat da ein Paradigmenwechsel stattgefunden? Wie kann man die Demokratie stärken und schützen und wehrhaft machen vor vielleicht vollkommen neuen Herausforderungen? Darüber möchte ich sprechen und begrüße herzlich Elisabeth Nia. Seit 2020 ist sie die Geschäftsführerin der gemeinnützigen Hertie-Stiftung im Bereich Demokratie stärken. Mehr als 20 Jahre lang war sie aber auch Hauptstadtjournalistin, 18 Jahre allein für die Zeit in den Themen Politik und Wirtschaft. Ich begrüße Sie herzlich, Frau Nia.
Hallo Frau Markus, schön bei Ihnen zu sein.
Ist denn das, was gerade in Frankreich passiert ist, eine neue Dimension von Social Media befeuerter Gewalt, wie es zum Beispiel Präsident Macron auch angedeutet hat?
Also die Unruhen und Aufstände und Verwerfungen in Frankreich haben bestimmt eine Qualität, die man nicht oft sieht. Es gab ja so nach der Jahrtausendwende schon mal Aufstände in den Banlieues von Paris, die auch sehr weit gingen und auch sehr lange Nachwirkungen hatten. Insofern ist es kein, glaube ich, komplett neues Phänomen. Aber Stichwort Social Media, ich glaube schon, dass die neuen Kommunikationsformen dann großen Beitrag dazu leisten und auch zu der Enthemmung beitragen. Das zeigen ja auch viele Untersuchungen, dass eben der Einzelne, der vielleicht sich vorher isoliert gefühlt hätte in seinem Frust, in seiner Aggression und nicht so leicht zur Tat schreitet, einfach enthemmter agieren kann, wenn er das Gefühl hat, er ist nur einer von vielen und sich auch einfach sogenannte Außenseiter dann nicht minorisiert fühlen, sondern als Teil einer Bewegung und auch eher zur Tat schreiten. Trotzdem gab es auch eine neue Qualität jetzt in Frankreich. Also es fiel auf, dass das sehr junge Menschen waren, die teilweise auf der Straße waren. Auch viel mehr Frauen als bei vergleichbaren Unruhen anderswo und vorher. Das ist schon interessant zu beobachten, hat vielleicht auch mit Corona und den Spätfolgen zu tun. Also viel Grund, da sehr genau hinzuschauen.
Ich habe im Spiegel gelesen, dass es ein Vorbild gibt, einen sehr gewaltästhetisierenden Film Athena auf Netflix. Also dass ein kulturelles Erzeugnis quasi eine Art von Blaupause für so eine Enthemmung auch sein kann. Ist es so, dass wir zunehmend den Realitätsbezug oder die Unterscheidungsfähigkeit zwischen Realität und Digitalität verlieren?
Es gibt auch Anzeichen dafür, dass genau das Gegenteil gerade passiert. Also ich glaube, die technischen Möglichkeiten, Videos zu manipulieren, werden immer größer und ChatGPT wird da einen Beitrag zu leisten, KI wird einen Beitrag dazu leisten, dass in Zukunft noch viel mehr Manipulationen von Nachrichten, von Informationen, von Videos zu sehen sein werden. Ich glaube, nur andersrum findet auch eine Gegenbewegung statt. Also ich glaube, viele Teile der liberalen Gesellschaften haben verstanden, was da passiert. Versuchen mit Aufklärung, mit Ausbildungsprogrammen, mit Informationen, die im Schulunterricht vergeben werden, auch gegen anzuwirken. Und es ist so ein bisschen ein Wettrennen mit der Zeit. Also ich glaube, das nächste Jahr 2024 wird ein ganz entscheidendes sein, weil da viele wichtige Wahlen stattfinden, unter anderem in den Vereinigten Staaten, wo man in der Vergangenheit auch schon gesehen hat, welche Rolle Social Media und die Instrumentalisierung spielen können für einen Wahlkampf. Und ich glaube, es geht jetzt so ein bisschen darum, was ist schneller, die technologische Entwicklung oder die Bereitschaft der Gesellschaft, da auch dazuzulernen und mit Investitionen in Bildung und Infrastruktur gegen anzuwirken.
2024, wie Maria Ressa auch als epochales Datum sozusagen nennt, für den Kampf für die Demokratie. Was wären denn wirksame Gegenstrategien? Also die Hertie-Stiftung tritt ja an mit solchen Gegenstrategien.
Tatsächlich, also versuchen wir Demokratiekompetenzen zu vermitteln. Das fängt an beim Debattieren und beim Thema gutes Streiten mit so einem Wettbewerb wie Jugend debattiert, den es seit über 20 Jahren gibt. der, glaube ich, einfach in der Demokratie grundsätzlich wichtig ist. Andere Meinungen aushalten, gut zuhören, auch Frustrationstoleranz damit umgehen lernen, dass man sich eben nicht immer durchsetzt, Mehrheiten akzeptieren, aber eben auch ein gutes Argument zu führen, sachlich und Konflikte nicht nur mit Gewalt zu regeln. Solche Themen, aber wir machen auch ein großes Programm zum Thema digitale Debattenkultur gemeinsam mit Unternehmen, die ihre Mitarbeitenden schulen zum Thema Desinformation, Verschwörungserzählung und Hassrede. Das wird auch sehr gut angenommen. Es gibt eben auch Verbündete in allen Teilen der Gesellschaft, die sich wegen dieses Themas Sorgen machen. Das stimmt mich eben auch so ein bisschen zuversichtlich. Die Wirtschaft und die Unternehmen sind vielleicht so ein Player, der in der Vergangenheit dann nicht unbedingt sich verantwortlich gefühlt hat, was gegen Hassrede zu tun. Aber auch die merken natürlich, was im Intranet los ist, was in den Beziehungen mit Kunden, mit Dienstleistern los ist. Und im Moment gibt es, glaube ich, auch einfach eine große Bereitschaft bei vielen, da mitzumachen und was dem entgegenzusetzen, was sich an Hass da entlädt.
Aber wen erreicht man mit solchen Programmen? Sie sagten, Jugendliche, die das Debattieren oder das Aushalten andersartiger Meinungen lernen, wirtschaftliche Unternehmen, kommt man damit wirklich an alle Schichten der Gesellschaft? Erreicht man damit etwa den digitalen Nerd vor seinem Bildschirm, der dort einsam sitzt?
Na, ich glaube, es gibt keine Alternative. Man muss es so versuchen. Also der Staat alleine wird es nicht schaffen und die Individuen alleine sind auch aufgeschmissen. Wenn man von Hassrede betroffen ist und zum ersten Mal in seinem Leben einen richtig schlimmen Shitstorm erlebt oder ja, falsche Informationen aufsetzt, dann ist man erstmal hilflos und überfordert. Und ich glaube, da muss eben die Gesellschaft oder Zivilgesellschaft, die ganze Welt von Vereinen und Stiftungen und unterschiedlichen gesellschaftlichen Akteuren mitmachen. Das hat sich ja auch gerade in Frankreich gezeigt, dass also diese ganze Diskussion darüber, wie sieht das eigentlich aus mit Polizeigewalt, wer ist dafür was verantwortlich, wo muss man die Polizei auch in Schutz nehmen, dass da eine unheimlich große Rolle gespielt hat, dass sich ein prominenter Fußballer eingemischt hat. Also es sind manchmal die Stimmen jenseits des Staates und der Politik, die auch was bewegen können, die glaubwürdig sind. Die großen bekannten Stars, glaube ich, auch wie so die Basisinitiative vor Ort. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, die Deutschland stark macht im Vergleich zu anderen Ländern, dass wir eben doch eine sehr entwickelte Zivilgesellschaft haben. In Westdeutschland bedauerlicherweise mehr als in Ostdeutschland, wo das zum Teil einfach auch fehlt, dieses bürgerschaftliche Engagement. Oder nicht so gewachsen ist oder vielleicht auch nicht immer so große Vermögen da sind und vererbt werden, mit denen sich das eine oder andere auch auf zivilgesellschaftlicher Ebene finanzieren lässt. Aber eigentlich hat Deutschland da eine gute Kultur, sicher auch bedingt durch unsere komplizierte Vergangenheit und die Bereitschaft in vielen Teilen der Bevölkerung, sich genau anzugucken, was passiert, wenn die Demokratie gefährdet ist. Und weil Sie sagen, wen erreicht man? Also ich glaube wirklich die harte Aluhut-Fraktion, die bei Querdenker-Demos unterwegs ist und schon ein ausgeprägtes Misstrauen gegen den Staat und gegen die Demokratie hat, die wird man mit solchen Bildungsprogrammen nicht umstimmen. Aber es gibt eine ganze Menge, die vielleicht verunsichert sind, die Desinformationen in der Familie erleben oder in der Schulklasse, die vielleicht Rassismus in ihrer Umgebung erleben, aber keinen richtigen Umgang damit gefunden haben, nicht so richtig wissen, wann und wie man dagegen argumentieren kann. Also ich glaube, für so eine recht breite Mitte, die zu ermutigen, wirklich auch aktive Demokraten zu sein, da gibt es eine Menge Menschen, die man ansprechen kann. Wir versuchen mit unserem Programm auch ein bisschen was für Ältere zu tun, zum Beispiel mit diesem Programm, das auf den Arbeitsplatz zielt, weil wir glauben, dass es recht viel für Schüler und Teenager schon gibt und auch gerade ältere Menschen, die vielleicht nicht ganz so digital affin sind, auch da Bedarf haben, was zu lernen über digitale Debattenkultur und wie es besser gehen könnte. Und mit Arbeitgebern zusammenzuarbeiten und da am Arbeitsplatz in sogenannten Lunch-and-Learn-Formaten was anzubieten, das ist so der Weg, den wir probieren. Eben wie viele andere Demokratieinitiativen auch mit dem Wunsch, nicht diejenigen nur zu erreichen, die sowieso schon bei Demonstrationen von Pulse of Europe oder so mitgelaufen sind. Nichts gegen diese Leute, die brauchen wir auch, aber es braucht eben auch Programme, die darüber hinaus reichen.
Sie haben Ostdeutschland angesprochen, darauf möchte ich später noch zurückkommen. Zunächst würde mich aber auch interessieren, ob Sie das vielleicht auch zahlenmäßig beziffern könnten und vielleicht auch teilweise noch die Programme etwas konkreter erläutern, die Hertie-Stiftung da tatsächlich entwickelt hat. Vielleicht können Sie einfach noch konkreter erzählen davon.
Zur Hertie-Stiftung gehören eben langjährige Projekte wie zum Beispiel Jugend debattiert. Dieser Wettbewerb, mit dem jedes Jahr ungefähr 200.000 Jugendliche erreicht werden und an dem sich 1.600 Schulen beteiligen. Das ist eben so ein großer Schülerwettbewerb, der auch vom Bund gefördert wird, der jedes Jahr in einem großen Bundesfinale in Berlin mündet.
Sind das denn nur Gymnasiasten? Entschuldigung?
Nee, ungefähr ein Drittel sind nicht gymnasiale Schulen. Das ist wirklich ein ganz wichtiges Thema zu sagen, also debattieren für alle. Und deswegen haben wir auch das Angebot jetzt auch auf 5. bis 6. Schuljahr gerade ausgeweitet, weil wir festgestellt haben, an gymnasialen Schulen gibt es dann manchmal so für 7., 8. Klasse eher auch viel Ablenkung. Und wenn man mit jüngeren Schülern arbeitet, dann erreicht man ein größeres Spektrum. Da haben wir das Curriculum angepasst, um genau das, was Sie jetzt beschreiben, zu erreichen. Also das ist ein ganz wichtiges Thema dabei. Dann gibt es daneben diesen Business Council for Democracy. Da haben wir 2000 Arbeitnehmer geschult. Das sind Leute, die in diesem Lunch-and-Learn-Format erreicht werden in Unternehmen von großen Konzernen wie Volkswagen oder Evonik oder Bosch oder Deutsche Bank bis hin zu kleinen Mittelständlern, aber auch sowas wie Krankenkassen oder die Uni Weimar oder so sind dabei. Also ganz unterschiedliche Firmen. Wir arbeiten mit 25 Kommunen zusammen, die Jugendliche auf eine innovative Weise an Entscheidungen beteiligen. Das ganze Ding heißt Jugend entscheidet und da dürfen nur Bürgermeister mitmachen, die bereit sind, eine reale Entscheidung an Jugendliche abzugeben. Also nicht nur aufs Foto zu bitten, sondern wirklich, ja, Partizipation ernst gemeint.
Sagen Sie doch mal ein Beispiel, was denn da schon entschieden worden ist.
Ach, das ist ein Riesenspektrum. Also eine kleine Gemeinde in NRW, die heißt Kalletal. Die haben ein Nachhaltigkeitskonzept für die Gemeinde gemacht. Da ging es um Aufforstung und wie bewirtschaftet man das Umland der Gemeinde. Und da wurden die Jugendlichen einbezogen. Aber es sind oft auch so Freizeitangebote. Also da geht es um Skaterparks und Treffpunkte. Gerade jetzt so in der Nach-Corona-Zeit, das bis hin aber auch zu Sozialprojekten. Also wir hatten auch Jugendliche, die gesagt haben, wir sehen hier so Verwahrlosungsprobleme und eigentlich wollen wir eine Drogenberatungsstelle hier in unserer Stadt haben. Also Themen, die auf den ersten Blick gar nicht so jugendlich wirken, wo man einfach merkt, das sind Bürger der Stadt, die sich Gedanken machen. Und das ist für mich auch eine der interessantesten Lernerfahrungen bei dem Projekt gewesen. Also die Kommunen, wir haben gedacht, die geben eine Entscheidung ab oder die Jugendlichen suchen sich ein Thema aus. In Wahrheit läuft es oft so, dass dann so eine ganze Liste von Themenideen kommt, die Kommunen einfach so umsetzen können ohne großen Aufwand und die Jugendlichen eigentlich so wie Scouts funktionieren, die durch die Stadt laufen und ihren Bürgermeistern, ihren Verwaltungen Dinge sagen, die man verbessern kann, von Papierkörben bis zu Bänken, bis zu Fassaden, die man verändern kann.
Und klar, wehrhafte Demokratie nehme ich jetzt mit. Natürlich besteht aus Beteiligung. Demokratie ist nicht umsonst oder fällt nicht vom Himmel, sondern lebt eben durch Beteiligung. Ich muss noch einmal oder möchte noch einmal auf Frankreich zurückkommen, weil ich wirklich verstört bin über das, was passiert, weil ich mich auch seit Jahrzehnten mit der politischen Landschaft Frankreichs beschäftige und das auch studiert habe. Ich beobachte, in Frankreich wird auch sehr viel Geld in die Hand genommen für soziale Beteiligungsprogramme, für Ausstattung von öffentlichen Räumen. Teilweise habe ich das Gefühl, noch mehr als in Deutschland. Ganz entgegen dessen, was im Moment in den Medien wiederholt wird, dass in Frankreich permanent die Banlieues abgehängt sind. Also dort sehen die Banlieues teilweise sehr viel besser aus als manche Ecke im Ruhrgebiet. Wie kann man sich das trotzdem erklären, dass man dann manchmal so bestimmte Schichten einfach nicht mehr erreicht und dass so ein Funken ausreicht für so eine Hemmungslosigkeit?
Also ich habe da so 2, 3 Dinge gelernt jetzt in den letzten 3 Jahren, in denen ich mich besonders intensiv mit dem Thema Demokratie und Partizipation beschäftige. Ich habe ja als Journalistin viele Jahre darüber schon geschrieben. Aber diese Frage, wie kommt man von der Idee zu einem funktionierenden Projekt und was hat wirklich eine Wirkung? Und ich glaube, zum Teil ist es wirklich auch eine handwerkliche Frage. Also wie fördert man, wie unterstützt man? Das Phänomen, das Sie aus Frankreich beschreiben, dass die Fassaden schick aussehen, das kennen wir ja auch aus Ostdeutschland. Also viele Städte sind da super renoviert worden und haben schmucke Fassaden und der Asphalt ist neuer als im Ruhrgebiet und so weiter. Und es trifft ja auch, Sonneberg hat gerade einen AfD-Landrat bekommen, obwohl die Arbeitslosigkeit da nicht besonders hoch ist. Ja, also Wendeverlierer, Frust, Job verloren, AfD-Wahl, die stimmen nicht. Und eben auch so stimmt es für Frankreich, glaube ich, auch nicht. Also die Frage, lässt sich Populismus mit Sozialprogrammen eindämmen? Das würde ich auf jeden Fall so platt bestimmt nicht bewahrheiten. Das heißt aber nicht, dass es hoffnungslos ist, zu versuchen, Menschen darin zu stärken, Demokratie zu üben. Es gibt halt auch sehr viel sehr schlecht gemachte Partizipation. Also nichts ist schlimmer, als zum Beispiel mit Jugendlichen so eine Scheinpartizipation zu machen, wo die merken, das ist gar nicht ernst gemeint. Sie werden gefragt und passiert dann hinterher nichts. Auch in der Lausitz hört man das häufig, wenn die Leute hören, ah, der Bund, der gibt da irgendwelche Milliarden aus, um hier was aufzubauen. Das ist nicht unbedingt das, was das Vertrauen in die Institutionen wieder aufleben lässt. Das sind Dinge, die muss man wirklich so in der täglichen Begegnung mit Politikern und guten Programmen und wirklich auch Demokratie muss man üben, ist so ein Kernsatz bei uns. Da muss man dranbleiben, da braucht man langen Atem. Es kommt darauf, wie es gemacht wird, mit was für einer Tonalität, mit was für einer Geisteshaltung. Aber ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass wir, also so wie wir andere Kompetenzen in der Kita erlernen und Leute lernen aufzuräumen zu Hause als Kind und mit Messer und Gabel zu essen und was weiß ich. Genauso kann man eben auch lernen, wie man Meinungsverschiedenheiten austrägt, wie man Abstimmung macht, dass man Minderheiten respektiert, dass man sich nicht immer durchsetzt bei politischen Fragen und so weiter. Und das muss man trainieren.
Ja, Stichwort Lausitz, Stichwort Sonneberg, Stichwort AfD. Was sind denn Strategien, die gerade in Ostdeutschland, wo eine vollkommen andere Kultur von Partizipation und demokratischem Engagement herrschte und historisch gewachsen ist, gibt es da andere Strategien oder vergleichbare Strategien? Wo kann man denn da ansetzen, um überhaupt die Menschen wieder für Argumente jenseits der AfD erreichbar zu machen?
Zum einen finde ich es immer gefährlich, zu sehr auf Ostdeutschland zu schauen oder das zu sehr das Problem auf Ostdeutschland zu schieben. Denn wir sehen ja, dass Deutschland da ein Teil eines internationalen Trends ist und dass wir in Ländern wie Ungarn oder Polen in besonderem Maße oder jetzt Frankreich, Italien, dass wir in der Zeit von Donald Trump in den Vereinigten Staaten einfach einen Zulauf für Politiker haben, die autoritäre Versprechungen machen, dass wir so eine Strongman-Policy, wenig Toleranz gegenüber Menschen mit Migrationsgeschichte, Kulturkämpfer aller Art, dass das ein weit verbreitetes Phänomen jenseits der sogenannten neuen Bundesländer ist. Zum Beispiel auch die AfD hat 2 von 3 Stimmen kommen aus Westdeutschland. Trotzdem ist es natürlich so, dass prozentual die Zustimmung zur AfD pro Bundesland in Ostdeutschland höher ist. Liegt sicher auch daran, dass ein bestimmtes linksliberales Wählermilieu, das in Westdeutschland in Großstädten eher linksgrün wählt, auch gerade diese Altersgruppe und diese Zielgruppe Ostdeutschland in den 90ern verlassen hat und nicht unbedingt zurückgekommen sind. Aber davon abgesehen, glaube ich, dass es wirklich auch eben in Ostdeutschland so ein paar besonders ausgeprägte Phänomene gibt. Das zeigen auch alle Umfragen und viele politikwissenschaftliche Untersuchungen. Ein besonders starkes Misstrauen gegenüber der Demokratie, ihren Institutionen, ein großes Misstrauen von vermeintlichen Eliten. Was ich ja schon ein Fehlen von gewachsenen demokratischen Strukturen und auch ein bisschen DDR-Erbe halte. Auch ostdeutsche Abgeordnete haben mir das als Journalistin häufig auch beschrieben, dass zum Beispiel es viel, viel schwerer ist, wenn man aus Ostdeutschland kommt, als Oppositionsabgeordneter im Landtag wahrgenommen zu werden als in Westdeutschland, weil unter Politik häufig Regierungspolitik verstanden wird, während in Ostdeutschland so dieses Denken, es gibt das politische Establishment und gegen das müssen wir uns durchsetzen, vielleicht einfach so auch ein Erbe ist auch derjenigen, die im Guten in der friedlichen Revolution mitgewirkt haben, aber nicht unbedingt auf so eine lange Tradition von parlamentarischen Auseinandersetzungen zurückschauen können. Also wir machen ein Projekt, das heißt Beruf Politik, wo wir versuchen, genau da anzusetzen, Verständnis zu schaffen dafür, was eigentlich das Politikerdasein so bedeutet, auch so näher zu bringen, unter welchen Zwängen Politiker stehen, zu versuchen, ein bisschen ein positives Szenario zu entwickeln. Wie müsste Politik denn sein, damit Leute da gerne hingehen und auch Gruppen, die sonst in der Politik nicht aktiv sind, dabei unterstützen, die Wege dahin zu finden. Wir haben zum Beispiel gerade einen Workshop mit Alleinerziehenden zu dem Thema gemacht. Wir versuchen, nicht akademische Zielgruppen anzusprechen, wie Handwerker. Wir machen jetzt einen für Menschen mit Migrationsgeschichte. Also das ist ein Thema, das uns auch sehr beschäftigt.
Geld hilft nicht unbedingt gegen Populismus, haben Sie gesagt. Und wie hängen aber Demokratie und soziale Ungleichheit zusammen? Was hilft, wenn sich Populismus eben nicht unbedingt mit Geld und Sozialpolitik bekämpfen lässt?
Demokratiebildung gehört auf jeden Fall auch in die Schule und zwar nicht nur als Theoriefach nach dem Motto, wir bringen den Schülern bei, wie der Bundespräsident gewählt wird, sondern auch ganz praktisch. Also auch in der Schule muss das demokratische Entscheiden geübt werden. Schüler müssen Mitsprachemöglichkeiten haben, müssen trainieren, wie man das macht, demokratische Prozesse zu organisieren. Das ist in Deutschland ein bisschen unterentwickelt im Vergleich zu vielen anderen Ländern und viele Schulleiter brauchen da auch Hilfe. Wir haben eine Umfrage gemacht als Hertie-Stiftung, wo Schulleiter sagen, Demokratiebildung super wichtig, Platz 3 oder 4 bei den wichtigen Themen. Wenn man sie fragt, welche Rolle das in ihrem Alltag spielt, rangiert das viel, viel weiter hinten. Das heißt, die Schulleiter kommen nicht wirklich dazu, das Thema voranzubringen. Und hier muss man, glaube ich, ansetzen. Mhm. Es gibt ja immer so diese bisschen irreführende Formulierung, wenn man sagt, wir leben alle in einer Demokratie. In Wahrheit leben wir in einer Gesellschaft, die ihr politisches System abwählen kann. Wir haben ein politisches System, das eine parlamentarische Demokratie ist. Aber das heißt nicht, dass die Mehrheit der Entscheidungen in unserem Leben demokratisch gefällt wird. Die Schule ist eben per se erstmal kein demokratischer Raum, sondern ein Lehrer, der vor einer Schulklasse steht, kann vieles ziemlich autoritär entscheiden. Die Wirtschaft, das Arbeitsleben ist nicht per se ein demokratischer Raum, die Familie nicht. Also in unserem Alltag sind wir im größeren Teil der Zeit eines normalen Tages eher mit nicht demokratischen Entscheidungsprozessen in Kontakt als unbedingt mit Demokratie. Und weil das so ist, muss man es eben würdigen und muss man es üben. Es ist keine Selbstverständlichkeit und es wird auch nicht wie Erbgut von einer Generation automatisch an die nächste weitergegeben, das demokratische Bewusstsein.
Ich möchte noch einmal gerne darauf zurückkommen. Wir haben schon über die Digitalisierung viel gesprochen. Sehen Sie nicht auch Chancen der Digitalisierung für die Demokratie und auch gerade für die Bildung?
Absolut. Wir hatten die Debatte ja auch schon mal über die Chancen der Digitalisierung für die Demokratie. Sie erinnern sich, im Zusammenhang mit dem arabischen Frühling gab es einen riesigen Optimismus. Auch damals beim Entstehen der Piratenpartei, Liquid Democracy. Ja, es kann sich jetzt jeder informieren, Leute können sich anders zusammenschließen. Danach gab es dann eine große Enttäuschung und eine große Gegenbewegung und viel Warnen vor den Gefahren von Social Media. Und ich glaube, das ist beides richtig. Ich glaube, das sind simultane Prozesse, über die Gefahren haben wir eben gesprochen. Aber ich glaube eben auch das Stichwort ländlicher Raum. Wir machen viel mit Jugendlichen in kleinen Kommunen und natürlich sind die Möglichkeiten für jeden, sich zu informieren, in sogenannten abgehängten Regionen viel größer geworden. Man kann sich alles Mögliche selber beibringen. Ich glaube auch, das ganze Schulsystem der Zukunft wird viel stärker auf die Frage, wie bringe ich mir selber mit digitalen Formaten das Lernen am besten bei.
Übrigens auch das Lesen, was ja auch immer jetzt gerade immer so durch die Medien ging, dass so wenig gelesen wird. Es gibt ja tatsächlich sehr, sehr gute Leseprogramme, wo man einfach gar nicht so eine starke Präsenz der Lehrpersonen braucht, an denen Mangel ist.
Ich glaube, in anderen Ländern der Welt wird das schon viel stärker praktiziert. Stichwort Indien. Eine der guten Nachrichten in dem Zusammenhang, das habe ich gerade von Andreas Schleicher von der OECD gelernt, dem Professor, der für die PISA-Studien auch verantwortlich ist. Die Digitalisierung wirkt im Bereich Demokratiebildung eher wie ein Gleichmacher. Also sie vergrößert die Ungleichheit nicht, sondern sie verringert sie. Man hat lange gedacht, Digitalisierung wirkt eher andersrum, weil diejenigen, die schon Geld haben, sich am ehesten Laptop, Smartphone und so weiter leisten können, iPad und dann auch schneller durch die Digitalisierung noch schneller lernen. In Wahrheit ist es aber so, dass der Vorsprung, den Begüterte durch Nachhilfe und gutes Coaching und engagierte Eltern oder Verwandte und so haben, dass dieser Vorsprung eher kleiner wird, weil die Digitalisierung dafür sorgt, dass sich auch Menschen aus eher nicht so bildungs- oder sonst ressourcenreichen Familien, Haushalten mehr Bildung ranschaffen können, wenn sie es denn versuchen, weil die Digitalisierung da viele neue Möglichkeiten bietet. Und das gilt für Bildung generell, aber das gilt natürlich auch für Demokratiebildung. Insofern gibt es da wirklich auch gute Nachrichten.
Das ist schön. Lassen Sie mich kurz noch zu einem anderen Thema, das im Moment sehr hart umkämpft und diskutiert wird, kommen. Und wo Demokratie eben auch eine große Rolle spielt. Das ist das Stichwort Klimawandel. Ist denn überhaupt so eine Transformation, wie sie in der Gesellschaft nötig ist, mit demokratischen Mitteln überhaupt zu erreichen? Ist dem Klimawandel mit demokratischen Formaten überhaupt ansatzweise zu begegnen? Im Moment, Stichwort Heizungsgesetz, scheint es eher überhaupt nicht der Fall.
Also ich habe eher Zweifel, ob Diktaturen und autoritäre Systeme sowas wie den Klimawandel bewältigen können, weil man ja die einzelnen Menschen davon überzeugen muss, dass sie den Weg mitgehen und sich auch zeigt, dass ja nicht demokratische Systeme meistens nicht so flexibel und gut und schnell auf Herausforderungen reagieren können. Außerdem stört mich auch so ein bisschen die Verzagtheit, die häufig so mitklingt, wenn gesagt wird, oh, die Demokratie ist überfordert durch das Klimathema. Ich muss dann immer so an die Nachkriegszeit und das Grundgesetz denken und unter was für widrigen Bedingungen so aus den Ruinen heraus quasi so die Bundesrepublik geboren wurde und was die junge Demokratie in Deutschland alles so geschafft hat. Und ich weiß nicht, warum wir uns so wenig zutrauen, warum wir nicht glauben, dass mit demokratischen Mitteln, was ja einfach nur heißt, dass man so den Willen vieler einbindet und berücksichtigt, dass wir da nicht gut aufgestellt sind, schwierige Herausforderungen zu schaffen. Also klar, Partizipation braucht mehr Zeit und dauert länger, aber die ganze Forschung zeigt eigentlich, dass gut gemachte Bürgerbeteiligung, die im richtigen Moment einsetzt, die klug gemacht ist, also auch gut moderierte demokratische Prozesse, eigentlich für Stabilität sorgen, weil die Akzeptanz dann hinterher größer ist, wenn man wirklich Menschen in die Entscheidung, die sie betreffen, auch klug einbezogen hat. Und ich glaube, wir brauchen sowas wie einen Partizipations-TÜV. Wir brauchen Qualitätskriterien dafür, wann Beteiligung sinnvoll ist, wie man sie so gestaltet, dass nicht nur die Gebildeten und Ressourcenreichen dabei mitmachen. Dann kann sie die Demokratie auf Dauer wirklich stabilisieren und gute Entscheidungen herbeiführen.
Ja, und dann hoffen wir, dass wir diesen Wettlauf gewinnen, damit diese fürchterliche Aussage oder Warnung von Maria Ressa, der Friedensnobelpreisträgerin, nicht wahr wird, dass unter Umständen 2024 die Demokratie an ihr Ende kommt. Das waren die Kulturfragen im Gespräch mit Elisabeth Nia, Geschäftsführerin der Hertie-Stiftung im Bereich Demokratie stärken. Ich sprach mit ihr über Chancen und Gefahren der Digitalisierung für die Demokratie und darüber, wie Partizipation gelingen kann. Am Mikrofon war Dorothea Markus. Nachfolgend hören Sie die Sendung Kultur heute.